SWR 2 Forum.
Die Kunst der Inszenierung. Was heißt kuratieren heute? Am Mikrofon Silke Arning. Ein Wort hat Konjunktur. Längst hat das Kuratieren den Ausstellungsbereich verlassen und alles scheint irgendwie zur Kunstform werden zu können. Ob Herrenanzüge, Fahrräder oder Obst, die Ware wird im Zusammenspiel mit Beleuchtung und Dekoration sorgfältig im Laden kuratiert. Blogs informieren im Netz über Content-Kuratierung in den sozialen Medien. Und Autor Colson Whitehead sagt, ich war nicht deprimiert, ich kuratierte die Verzweiflung. Auch in den Museen hat sich das Verständnis vom Kuratieren verändert. Soll das Publikum über das Ausstellen mitentscheiden? Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die Präsentation? Welche Rolle spielen Künstlerinnen und Künstler bei der Gestaltung? Und wie kann der typisch westlich-weiße Blick durchbrochen werden? Darüber diskutieren heute im SWR2-Forum Dr. Ellen Strittmatter, sie ist Leiterin der Kunstabteilung des Instituts für Auslandsbeziehungen in Stuttgart, Frau Professor Dr. Annette Tietenberg von der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und Dr. Yilmaz Givior, Direktor des Museum Ludwig Köln und Kurator des Deutschen Pavillons auf der Venedig-Biennale. Herr Givior, ich würde gern bei Ihnen anfangen wollen. Was ist das für ein Gefühl, diesen deutschen Pavillon kuratieren zu können? Ist das sozusagen der Gipfel einer jeden Kuratorenkarriere? War das schon immer so der Traum Ihrer Träume?
Ich weiß nicht, ob es der Traum meiner Träume war. Auf jeden Fall ist es ein ja ziemlich herausforderndes Gefühl. Weil zum einen ist es eine große Ehre, muss man wirklich sagen, da ernannt worden zu sein. Und gleichzeitig habe ich aber auch sehr viel Respekt davor, wenn ich sehe, was meine Kolleginnen und Kollegen in den zurückliegenden Jahren dort geleistet haben. Vor allen Dingen, wenn ich mir die künstlerischen Positionen anschaue und wie die sich mit dem Ort, mit der Architektur, mit dem gesamten Zusammenhang auseinandergesetzt haben. Wie gesagt, da habe ich großen Respekt vor, aber auch, muss ich sagen, eine große Freude.
Ja, und Sie haben ja auch letzte Woche für Schlagzeilen gesorgt, indem Sie die Künstlerin benannt haben, die diesen deutschen Pavillon bespielen wird im nächsten Jahr, nämlich Maria Eichhorn. Und Sie haben erklärt, das war sozusagen Ihre Wahl der Wahl.
Absolut. Ja, ich wollte eigentlich immer schon das Werk von Maria Eichhorn an diesem Ort sehen, weil dieser Ort so geschichtsträchtig ist, so aufgeladen ist, so eine besondere Architektur hat. Und mich hat es eigentlich sogar gewundert, dass sie noch nicht dort ausgestellt hat, aber wie gesagt, jetzt freue ich mich, dass ich gemeinsam mit ihr dort arbeiten kann, dass sie etwas dafür entwickeln wird und ich sie hoffentlich da bestmöglichst mit meinem Team unterstützen kann.
Genau, und über diesen deutschen Pavillon und die besondere Herausforderung, den zu kuratieren, da sprechen wir dann gleich nochmal drüber. Frau Strittmatter, Sie sind Leiterin der Kunstabteilung des IFA, des Instituts für Auslandsbeziehungen. Für manche ist das vielleicht gar kein so Begriff, also wie passt überhaupt die Kunst dort in dieses Institut für Auslandsbeziehungen hinein? Welchen künstlerischen Auftrag hat das IFA?
Also das IFA ist die älteste Mittlerorganisation Deutschlands, was für uns bedeutet, dass wir uns mit unserer Arbeit immer im Rahmen auch der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik bewegen. Wir sind ein unabhängiges Kulturinstitut, werden gefördert vom Auswärtigen Amt. Und das bedeutet für uns, dass wir uns weltweit für ein friedliches Zusammenleben von Menschen und Kulturen engagieren können und bei uns in der Abteilung eben ganz spezifisch den transkulturellen Kunstaustausch auch im Fokus haben. Das ist eben das Schöne daran.
Also Kunst auch im globalen Kontext zu denken, ja, im Miteinander. Und in dem Sinne sind Sie auch Kommissarin, glaube ich, des Deutschen Pavillons dann auf der Biennale in Venedig.
Ja, genau, das gehört zu der Rolle dazu, denn wir haben also mehrere Bereiche in der Abteilung Kunst. Und einer dieser Bereiche sind die Förderungen. Und in den Förderungen liegt auch der ganze große Kontext der Biennalen verankert und eben dann auch die Koordination des Deutschen Pavillons. Und das tun wir übrigens in diesem Jahr zum 50. Mal. Wir sind im Jubiläumsjahr.
Auch was ganz Besonderes. Frau Tietenberg, Sie beschäftigen sich eher aus wissenschaftlicher Perspektive mit dem Kuratieren. Können Sie erklären, warum dieses Wort eigentlich so in Mode gekommen ist?
Ja, das versuche ich gerne. Der Begriff kommt aus dem Bereich der Kunst, aber er leitet sich ab von dem lateinischen curare und das heißt so viel wie Sorge tragen und pflegen. Und die Bezeichnung Kurator, wie wir sie kennen, wird erst seit Mitte der 1960er Jahre verwendet, um damals ein neues Arbeitsfeld zu beschreiben. Das heißt, für Kunst Sorge zu tragen, Kunst zu veröffentlichen. Das kann bedeuten, Kunst in Ausstellungshäusern, in Erzählungen einbinden, Kunst im öffentlichen Raum platzieren, aber auch in verschiedenen Medien öffentliche Debatten anstoßen. Und Kuratoren arbeiten stärker projektbezogen, enger mit Künstlerinnen zusammen. Und sie sind auch sowohl Intellektuelle als auch gute Organisatoren. Und wir können sie als Impulsgeber bezeichnen. Und das beantwortet vielleicht schon zum Teil Ihre Frage. Das heißt, Kuratorinnen verkörpern viel von dem, was heute gesellschaftlich wertgeschätzt wird. Sie gelten als kreativ, sie reisen viel. Sie sind kommunikativ, sie lernen interessante Künstler, Galeristen, Kritiker, Sammler kennen und sie arbeiten in einem Feld ständiger Veränderung. Das heißt, sie sind auch Trendscout im Sinne von Aufspüren von etwas Neuem. Und insofern ist dieser Begriff inzwischen auch in der Literatur, in der Mode, in der Musikszene angekommen. Dort wird er eigentlich verwendet, um neue, noch nicht ausdifferenzierte Arbeitsformen zu beschreiben, die mit Kreativität, mit Bildung, mit Kollektiverfahrung, mit dem Erzählen von Geschichte, mit Fantasie, mit Kritikfähigkeit zu tun haben. Man kann also sagen, wer Kurator werden möchte, hofft, etwas gesellschaftlich Wichtiges anzustoßen, unter anderem auch interkulturelle Prozesse. Aber er möchte sich auch nicht langweilen, weil das Kuratieren Dynamik und ständige Veränderung verspricht.
Also das ist schon ein ganzes Bündel von Zuschreibungen. Und Herr Givior, ja, finden sich da wieder intellektuell, Organisator, kreativ, viel reisend, immer mit ständigen Auseinandersetzungen konfrontiert, ein Trendscout zu sein und auch immer den richtigen Riecher haben zu müssen?
Das sind die schönen Seiten dieses Berufsfeldes. Aber ich muss jetzt sofort die Alarmglocken läuten, weil ich sehe jetzt schon wieder viele Hunderte, die den Weg einschlagen wollen zum Kurator, zur Kuratorin. Ja, das stimmt alles. Das ist alles Teil dieses Berufsfeldes. Das macht aber vielleicht prozentual gesehen 20% von der eigentlichen Arbeit, wenn überhaupt, aus. Vor allen Dingen, wenn Sie an einem Haus als Kuratorin oder Kuratorin arbeiten. Sie haben so viel mit Verwaltung zu tun. Es ist einfach auch ein Arbeitsfeld, wo sehr viel administrative Dinge geregelt werden müssen. Auch Freiberufler oder freiberufliche Kuratorinnen und Kuratoren müssen sich oft um Gelder kümmern, müssen die Techniker erreichen, mit der Presse reden. Das, was Frau Tietenberg beschrieben hat, das ist ganz klar natürlich Teil des Aufgabenfeldes. Aber wenn man wirklich diesen Berufsweg geht, dann hat man einfach sehr viel andere Dinge noch zu tun. Wie gesagt, administratives, Geld, Politik, Gesellschaft im Sinne von unterschiedliche gesellschaftliche Schichten, zu denen man vielleicht auch nicht gehört, die zu adressieren. Und das können sowohl, sagen wir, ein Bildungsbürgertum sein, Menschen mit viel Geld, vielleicht auch Menschen mit Standesdünkel, als auch Menschen, die gerade das Gegenteil sind, vielleicht bildungsfern. Also das Spektrum ist da sehr breit und man muss auch wirklich Lust haben, sich auf diese verschiedenen Dinge einzulassen. Mir gefällt eigentlich der Begriff des Ausstellungsmachers sehr gut. Dieses Machen, also wirklich dieses, nicht nur diese positiven Dinge, diese kreativen Dinge, die sind extrem wichtig, aber letztendlich die harte Arbeit, die gehört auch dazu.
Ja, es hörte sich eben in der Beschreibung von Frau Professor Tietenberg so nach einem Traumjob an. Jetzt möchte ich auch mal Frau Strittmatter fragen. Sie kuratieren ja auch Ausstellungen. Was reizt Sie daran, das zu machen? Eben das Ausstellungsmachen oder ist es doch auch noch ein anderer Aspekt?
Also ich muss beiden Vorrednerinnen hier auch wirklich recht geben. Also der Aspekt der Impulsgeberschaft ist wichtig, aber das Machen genauso. Und für mich ist das Kuratieren einfach ein genauso komplexer, kreativer Prozess des Zusammenführens und Fügens und auch schließlich des Bündelns und Verdichtens. Also daran, glaube ich, kann man sehr große Freude entwickeln. Es geht darum, Dinge zusammenzubringen, ganz unterschiedliche Objekte, Sichtweisen, Gesprächsformate und Disziplinen und immer auch neue Kombinationen und Lesarten daraus zu schaffen, vielleicht auch eine andere Wahrnehmung, neue Perspektive, also Räume zu schaffen, in denen Geschichten erzählt werden können. Diese Räume entstehen aber natürlich nie im luftleeren Raum, sondern sind immer in irgendeiner Form orts- und gesellschaftsspezifischen Bedingungen unterlegen. Also so die Arbeit des Kurators ist im Grunde genommen dieses ständige Umkreisen, Versammeln, Verbinden, Zusammenwirken, Organisieren, Zirkulieren, Forschen, Montieren. Also da fällt einem enorm viel ein. Und das ist jetzt natürlich irgendwie auch im internationalen Kontext oder im transkulturellen Kontext wirklich auch eine spannende Angelegenheit. Also wenn man mit mehreren Personen unterschiedlichster Herkunft zusammenkommt und kollaborativ etwas erarbeitet. Und da steht, glaube ich, vor allen Dingen der Prozess auch des Machens ganz stark im Fokus. Dann kommt man erstmal zusammen, muss einander zuhören, wahrnehmen, aufnehmen. Also es ist erstmal braucht man auch Zeit, um sich zu finden und dann gemeinsam etwas zu entwickeln.
Ja. Also ich höre schon aus all Ihren Antworten, dass es eine sehr, sehr komplexe Tätigkeit ist. Und Sie haben eben vom Kollaborieren, vom gemeinsamen Arbeiten eben auch gesprochen. Das wäre nochmal auch spannend. Wie ist das? Ist der Kurator, die Kuratorin eigentlich so jemand, der sagt, kann, ich will das so und so und so und so? Oder wie funktioniert das Ausstellungsmachen dann tatsächlich in der Realität, im Alltag? Also ist das so eine einsame Entscheidung oder wie weit werden auch Künstlerinnen und Künstler dann einbezogen?
Dieser Bereich, den Sie jetzt ansprechen, der ist ganz zentral auch für das Feld des Kuratorischen, nämlich diese Zusammenarbeit, die Kooperation mit Künstlerinnen und Künstlern, aber auch das Konfliktfeld. Das heißt genau die Frage Autorschaft, wer bestimmt schließlich, was auf welche Weise ausgestellt wird. Wenn wir in die Geschichte schauen, dann fällt auf, dass Künstlerinnen und Künstler seit Jahrhunderten dafür zuständig waren, ihre Ausstellungen selbst aufzubauen und eben zusammenzustellen. Und die haben sich natürlich nicht so einfach diese Kompetenz nehmen lassen, sondern haben zum Beispiel durch Rauminstallationen auch Wege gefunden, möglichst wenig kuratorische Entscheidungen in ihren Arbeitsbereich hineinzulassen. Das heißt, wir haben da ein ganz starkes Konfliktfeld im Hinblick auf Rollenbilder, im Hinblick auf Zuständigkeiten für ästhetische Prozesse, für soziale Prozesse, für kommunikative Prozesse. Wenn man also das negativ betrachtet, dann ist das ein schwieriges Feld. Aber ich denke, das ist auch gerade der große Vorteil des Kuratorischen, dass diese Konflikte ausgetragen werden. Und zwar immer im Hinblick darauf, dass man gemeinsam zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas erarbeitet. Und insofern gibt es auch viele Künstlerkuratoren, die in beiden Bereichen tätig sind. Das schließt sich also nicht aus, sondern sind Berufsfelder, die aufeinander Bezug nehmen zu sehen sind.
Herr Dr. Divio, wie ist das bei Ihnen? Wie würden Sie Ihre kuratorische Handschrift beschreiben? Wie viel Kunst steckt auch bei dieser kuratorischen Arbeit? Wie viel Kunst ist darin enthalten?
Also ich würde sagen, bei mir ist überhaupt keine Kunst enthalten, ganz eindeutig. Meine Kreativität in Anführungszeichen besteht darin, zum einen schon zu schauen, wie ist die aktuelle künstlerische Lage und mich dann für bestimmte Themen, für bestimmte Positionen zu entscheiden, stark zu machen. Sobald ich aber dann mit diesen künstlerischen Positionen arbeite, dann habe ich auch oft ein sehr großes Vertrauen und also in diese Position. Und dann gilt es für mich in erster Linie zwar Gesprächspartner zu sein, aber wirklich unterstützend zu sein. Erstmal würde ich, wenn ich mich für einen Künstler oder Künstlerin entschieden habe, auf jeden Fall versuchen, deren Projekt zu realisieren und so. Und dann kommen noch genug Konfliktfelder. In meiner Erfahrung seltener mit den künstlerischen Positionen als mit dem gesamten Umfeld. Denn oft sind es ziemliche Herausforderungen, die man zu realisieren hat. Also eine große Installation beispielsweise. Wie ist da der Brandschutz, um mal wieder wirklich konkret zurück auf die wirklichen alltäglichen Probleme dann auch zu kommen? Wie finanziere ich das überhaupt? Wie erkläre ich das? Diesen oft höchst komplexe Dinge, die dort ausgestellt sind. Wie gelingt es mir, die möglichst an unterschiedliche Schichten zu vermitteln? Und da ist dann vielleicht auch wieder Kreativität gefragt. Aber in der Art der Präsentation beispielsweise vertraue ich vollkommen auf die Position. Ich weiß, es gibt aber auch unterschiedliche Herangehensweisen und ich würde sagen, das eine ist nicht besser als das andere.
Daraus höre ich auch, dass die Arbeit des Kurators, der Kuratorin, die steht auch unter einem Erfolgsdruck auch. Ja? Wenn die Besucherzahlen dann nicht so wie erwartet ausfallen, ist dann der Kurator oder die Kuratorin, sind die dann schuld?
Es gibt andere Impact-Faktoren als Besucherzahlen, beispielsweise wie werden wir in den Medien rezipiert. Und da kann es sein, dass ein sehr sperriges Programm einer Institution unglaublich viel Presse bekommt, also und auch positive Presse bekommt. Oder wie redet das künstlerische Feld beispielsweise oder wie sieht das künstlerische Feld eine bestimmte Institution, ein Kurator, eine künstlerische Position? Das ist das Schöne, finde ich, im Kunstbereich, dass Erfolg sich nicht nur an Publikumszahlen und damit an Ökonomie messen lässt, sondern letztendlich ist, kann man sagen, Erfolg das, was bleibt. Also wo man noch über 100 Jahre vielleicht darüber sprechen wird. Ob Marcel Duchamp in seiner Zeit erfolgreich war, ob Marcel Duchamp beispielsweise sehr früh viel Geld verdient hat, das war nicht der Fall. Aber heute ist es eine der absolut wichtigsten Positionen.
Frau Dr. Strittmatter, Sie haben es schon angesprochen, das Ausstellungsmachen findet immer stärker auch im internationalen Kontext statt. Welche Folgen hat denn das für das Kuratieren?
Das heißt, gemeinsam kuratieren und das heißt, tatsächlich zusammenkommen, mit ganz unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen und dann gemeinsam zu denken beginnen. Also deswegen sagte ich schon, dass es eben auf diesen Anfangsmoment auch extrem ankommt, dass man sich die Zeit lässt, Verbindungen herzustellen, die richtigen Fragen vielleicht auch zu stellen, überhaupt gemeinsam Themen zu entwickeln, die relevant sind. Also das ist zumindest jetzt in dem Feld, dass das IFA bespielt, sehr wichtig, dass wir eben mit internationalen Kuratorinnen und Kuratoren erstmal gemeinsam Themen finden, die relevant sind für unterschiedliche Länder in dieser Welt und mit den entsprechenden Fragestellungen herangehen. Und das verändert das Kuratieren, glaube ich, schon, weil man eben sehr viel mehr Intensität braucht beim Herausfinden, was die richtigen Themen sind, beim Umsetzen. Alle Stimmen zählen dann auch gleich viel. Also wie findet man da einen gemeinsamen Weg? Das tarieren wir gerade in ganz unterschiedlichen, auch sehr experimentellen Projekten, glaube ich, aus. Wir starten im Moment mit sehr kleinen Teams, weil dieser Prozess ja auch erstmal unüberschaubar ist. Und wir geben dem Prozess wirklich auch ein Gewicht.
Aber können Sie da ein Beispiel nennen?
Zum Beispiel haben wir jetzt gerade ein webbasiertes Projekt kuratiert. Es ist für alle zugänglich. Es sind deutsche KuratorInnen, Mitarbeiterinnen aus dem IFA, eine angolanische Kuratorin und sehr viele internationale KünstlerInnen, die jetzt gemeinsam dieses Projekt aufgesetzt haben. Are You For Real nennt es sich und es ist im Netz zu finden. Und das Projekt ist keine vollständige Ausstellung, das ist, glaube ich, das Interessante daran, sondern man steigt punktuell ein, man agiert auch mit, also man ist gar nicht mehr Betrachter, man ist User dieses Ausstellungsprojektes, man kreiert die Kunstwerke mit, also da geht es jetzt viel auch um virtuelle Realität und grenzt auch vielleicht an das Gaming heran, aber das sind jetzt Möglichkeiten, die wir jetzt auch gerade in diesen Zeiten gut nutzen können. Wir haben auch ein anderes co-kreatives Projekt für den südosteuropäischen Raum, wo wir mit einer sehr Kuratorinnen gemeinsam arbeiten und mit vielen Künstlerinnen und Künstlern aus dem südosteuropäischen Raum. Und da ist eben ganz großes Gewicht, fällt dann beispielsweise auf ein Get-Together. Man ist erstmal lange zusammen mit Kuratorinnen und Künstlerinnen. Also das muss ich vielleicht auch dazu sagen, dass wir eben mischen. Ne? Also dass wir nicht ein Kuratorenteam als solches sind, sondern Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, unterschiedlichste Menschen zusammenbringen und dann gemeinsam etwas aufsetzen, ein Symposium veranstalten, Workshops veranstalten, sich daraus Kunstwerke entwickeln, die dann wiederum in Ausstellungsformate gefügt werden. Aber das ist ein Prozess, der entsteht und dieser Prozess ist eben auch im Moment bei uns nicht abgeschlossen und es braucht dann auch jemanden, der diesen Prozess wiederum als Narrativ mitdenkt und wahrnimmt und kommunizieren kann. Also braucht ganz andere Formen, glaube ich, des Erzählens jetzt in solchen Prozessen.
Das ist auch ein spannender Aspekt von Kuratieren, sodass man ihn als Prozess versteht. SWR2 Forum, die Kunst der Inszenierung, was heißt Kuratieren heute? Das ist unser Thema. Ich würde noch mal gerne bleiben bei diesem gemeinsamen Arbeiten und eine, sagen wir mal, auch eine besondere Form des gemeinsamen Ausstellens ist die Biennale Venedig, kann man so sagen, weil dort die einzelnen Länderpavillons bespielt werden. Da würde ich ganz gerne Herrn Givio fragen, also kuratieren im Museum und kuratieren für die Biennale, Sie können ja das jetzt genau sagen als Museumsdirektor eben, als Direktor des Museums Ludwig in Köln. Und eben andererseits eben auch als Kurator des Deutschen Pavillons. Wo ist da der Unterschied? Also was unterscheidet dann eine Ausstellung im Museum von einer Biennale?
Das sind riesige Unterschiede. Also mit einem Museum arbeitet man doch vor dem Hintergrund einer Sammlung und auch oft mit der Sammlung und aus der Logik der Sammlung heraus. Das ist natürlich eine Institution, die es in der Regel schon sehr, sehr lange gibt. Ein Team, das sehr lange zusammenarbeitet, auch wenn es da Fluktuationen gibt. Die Rollen sind viel stärker schon aufgeteilt und es hat eine größere Stetigkeit, kann man sagen, wenn man das positiv formulieren möchte. Und eine Biennale ist in der Regel, muss man sich das Team immer wieder neu zusammenstellen. Eine Biennale ist immer wieder an einem neuen Ort, also für den Kurator, für die Kuratorin. Es ist ja selten so, dass man, oder eigentlich nie, dass man zweimal hintereinander dieselbe Biennale beispielsweise kuratiert. Das heißt, man lässt sich immer wieder auf einen neuen Ort ein. Man untersucht diesen Ort, versucht so viel wie möglich Informationen darüber zu erhalten, mit möglichst vielen Beteiligten aus diesem Ort zu kooperieren. Also es sind wirklich sehr unterschiedliche Institutionen, sehr unterschiedliche Herangehensweisen auch des Kuratierens.
Und wie haben Sie das jetzt zum Beispiel umgesetzt als Kurator, die Auseinandersetzung mit dem Ort speziell? Also das ist dann da auch der Deutsche Pavillon mit gemeint dann konkret.
Ja, also uns, und wenn ich jetzt sage uns, meine ich vor allen Dingen auch die Künstlerin, also Maria Eichhorn, aber auch unserem kuratorischen Team. Wir haben uns sehr stark auch mit dem Ort beschäftigt und das sieht man sehr schön schon auf unserer Webseite, die wir auch noch veröffentlicht haben. Da sehen Sie schon, wie viel Recherche da schon hineingeflossen ist. Es gibt zum Beispiel einen Reiter, da können Sie alle bisherigen Pavillons, deutsche Pavillons auf der Biennale in Venedig, alle Beiträge und nach Möglichkeit immer die Fassade oder ein Werk des Pavillons im Pavillon sehen. Und allein über diese visuelle Abfolge, da stellt sich schon so eine Erkenntnis, finde ich, ein, beziehungsweise ein Gefühl für diesen Ort, aber auch zu sehen, was für eine Geschichte hat dieser Ort, wer waren die Kuratorinnen, Kuratoren beispielsweise, inwieweit hat es auch gar nicht so sehr einen Bruch beispielsweise gegeben nach den Nationalsozialisten, sondern wie konnten da teilweise Kuratoren auch noch nach 45 wieder aktiv sein im Deutschen Pavillon, die schon während dem Anfang der Nationalsozialisten dort aktiv waren. Also sehr viel Information haben wir da schon zusammengetragen und wir sind dabei, noch viel mehr uns damit zu beschäftigen, weil es uns genuin interessiert, weil wir sagen, wir können an einem Ort nur arbeiten, wenn wir diesen Ort auch möglichst gut kennen.
Nun muss man sagen, dass dieser deutsche Pavillon in Venedig deswegen auch immer in der Kritik steht, weil er ja sehr deutlich diese faschistische Architektur repräsentiert. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum stellt man überhaupt noch in diesem Pavillon aus? Ist das eigentlich überhaupt noch zeitgemäß?
Ich finde ja. Weil er reizt halt einfach wieder dazu, sich auseinanderzusetzen. Und Maria Eichhorn hat in einem Gespräch, was ich mit ihr führen durfte, gesagt, man kann das auch nicht weglügnen, diese Lügen. Man kann sich es nicht weglügen, diese Architektur. Es gibt diese Geschichte und es ist auch interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn Sie sich die letzten Beiträge anschauen, die waren so unterschiedlich. Sei es Hans Hake, der den Boden aufgerissen hat, sei es Anne Imhoff, die eine Performance installiert hat und meiner Meinung nach auch sehr dezidiert auf diesen Ort eingegangen ist. Oder Natascha Sadra Hagigian, die ebenfalls auch geschaut hat, wie ist heute die sogenannte Flüchtlingsproblematik eigentlich mit diesem Ort, auch mit dieser Geschichte, diesem Ort verbunden. Also da gibt es so viele unterschiedliche Herangehensweisen, sich damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich eigentlich das Spannende.
Aber ich würde schon gerne noch mal fragen wollen, also Deutschland sozusagen ein ganzes Land in Venedig künstlerisch darzustellen, zu repräsentieren, ist diese Vorstellung eigentlich noch zeitgemäß?
Ich könnte dazu noch mal darauf hinweisen, dass die Biennale in Venedig ja die älteste Biennale ist und sie ist wiederum eine Antwort auf die Idee der Olympischen Spiele, also der Wiederentdeckung der Olympischen Spiele im 19. Jahrhundert. Sie ist 1895 in Venedig das erste Mal inszeniert worden im Kontext der Hochkunst, da befinden wir uns. Und es geht da um den Nationenbegriff und es geht auch um Länderkonkurrenzen. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, sich im 21. Jahrhundert eben gerade im Zuge der Debatten um eben postkoloniale Praktiken noch einmal gemeinsam darüber zu verständigen, was das eigentlich heißt, innerhalb von Nationen denken. Wie können wir das durchbrechen? Das heißt, diese Biennale gewinnt gerade dadurch an Bedeutung, dass sie eben so stark mit den Werten des 19. Jahrhunderts verkoppelt ist und dass wir im 21. Jahrhundert auf der Suche sind nach anderen Formen der Kooperation und des Kollaborierens, des Miteinanders, und zwar eben nicht mehr unter den Prämissen der Nationen. Aber wir haben dieses historische Fundament, und genau das hat ja Maria Eichhorn auch schon gesagt, kann man nicht einfach leugnen, sondern unsere Art, Kunst zu machen, Kunst zu verstehen, Kunst auszustellen, ist eine zutiefst europäische, die zu tun hat mit der Französischen Revolution. Das Ausstellen von Kunst ist parallel zu sehen mit der Pressefreiheit und mit der Meinungsfreiheit. Und wenn wir so eine Praxis in andere Länder tragen, was heißt das eigentlich? Was für Konflikte entstehen? Was setzen wir voraus? Und das können wir quasi modellhaft in den Giardini in Venedig erproben, um dann davon ausgehend, von diesen Erfahrungen, auch wirklich mit eben denen, die in anderen kulturellen Räumen arbeiten, längerfristig zu kooperieren.
Frau Strittmatter, das IFA ist ja kommissarisch zuständig für den Pavillon. Ja, wie lässt sich denn dieses Denken in sozusagen in nationalen Schubladen auch künstlerisch dann aufbrechen?
Ja, ich glaube, es wurde im Grunde genommen schon beschrieben. Also alle zwei Jahre findet eine neue Auseinandersetzung mit diesem Pavillon statt. Und es ist zuletzt auch immer wieder eine Art von Abrechnung mit diesem deutschen Pavillon. Der wird eben auf alle Arten und Weisen verändert. Es wurde schon gesagt, der Boden wird aufgehackt, die Pfeiler werden vernagelt, der Pavillon wird eingerüstet, der Pavillon bekommt Türsteher oder es wird bis zum Lagunenwasser heruntergebohrt. Also jedes Mal wird palimpsestartig im Grunde genommen auch etwas überschrieben. Und das ist glaube ich, eine große Chance. Also für jede stattfindende Venedig-Biennale. Und man hat ja trotz allem auch den großen, weiten Kontext der anderen möglichen Biennalen. Also Venedig ist die letzte Biennale mit den tatsächlich nationalen Pavillons. Alle anderen Biennalen haben diese Formate ja auch aufgegeben und haben sich eben anders organisiert. Aber ich glaube, deswegen richtet sich der Blick vielleicht dann doch auch immer wieder nach Venedig, weil sich da diese ganze lange Geschichte der Überarbeitungen und Abarbeitungen an der Geschichte erkennen und lesen lässt. Und für jeden oder für Künstlerinnen ist das, glaube ich, eine große Herausforderung und eine große Chance.
Ich sehe ja schon ein paar Mal dieses Stichwort vom transkulturellen Kuratieren. Herr Givio, was braucht es dafür, zum Beispiel jetzt, wenn Sie die Arbeit an dem deutschen Pavillon angehen?
Jetzt in dem konkreten Fall, also ich beschäftige mich sehr viel mit transkulturellem Kuratieren beziehungsweise mit Positionen, die nicht in Europa oder in Nordamerika verortet sind. Beim deutschen Pavillon habe ich mir natürlich auch sehr wohl überlegt, wie sind da auch die Erwartungen. Also es wäre da zum Beispiel ja auch das Schöne, man hat wirklich carte blanche, also die staatliche Kunstpolitik, muss man wirklich sagen, in Deutschland hält sich, was die inhaltlichen Themen betrifft, komplett heraus. Und man kann dort als Kuratorin, als Kurator im Deutschen Pavillon wirklich präsentieren, sich auseinandersetzen mit den Fragen, die man will. Und ich habe natürlich auch überlegt, es wäre grundsätzlich auch möglich und durchaus bestimmt interessant gewesen, eine diasporische Position zum Beispiel zu zeigen. Es gibt in Deutschland so viele wirklich interessante künstlerische Positionen, die nicht unbedingt in Deutschland geboren sind, aber hier schon seit Jahrzehnten leben und sich vielleicht auch gerade mit Fragen kultureller Identität auseinandersetzen. Das habe ich natürlich auch überlegt. Ich habe mich letztendlich dann aber für eine Position für Maria Eichhorn entschieden, aufgrund des Werks, weil ich so begeistert bin von der Arbeit von Maria Eichhorn, weil ich denke, dass es in diesem Kontext so viel Sinn macht, auch gerade eine Vorgehensweise zu wählen, wie dies Maria Eichhorn macht, dass ich in dem Fall jetzt weniger vielleicht den Blick geweitet habe, was vielleicht ganz interessant ist, weil alle umliegenden Pavillons, fast alle machen das. Also im englischen Pavillon stellt eine afroenglische Künstlerin aus, im kanadischen ebenfalls ein afrokanadischer Künstler. Also so ist es vielleicht auch interessant im deutschen Pavillon, wobei es geht nicht, und das finde ich auch wichtig, es geht nicht darum, Deutschland zu repräsentieren. Es geht in erster Linie, finde ich auf jeden Fall, darum, dort einen Beitrag zu präsentieren, es hört sich vielleicht abstrakt an, aber der die höchste Qualität hat, auch an diesem Ort entfalten kann. Das ist eigentlich mein Hauptziel. Also ich sehe mich nicht als Repräsentant Deutschland. Und ich weiß, Maria Eichhorn auch nicht. Sie hat es auch in einem Gespräch sehr schön gesagt, dass sie gesagt hat, ihre Aufgabe ist es, oder sie sieht das auch, was andere Künstlerinnen und Künstler zuvor im Deutschen Pavillon gemacht haben. Manche haben auch einfach weiter ihre Arbeit verfolgt. Also die Themen, die sie umgetrieben haben, auch dort präsentieren. Und das ist die Aufgabe dann des Kurators oder Kuratorin, eine Position zu wählen, deren Fragestellungen dort besonders relevant sind.
Sie haben noch ein Stichwort genannt, Herr Givion, nämlich die staatliche Kunstpolitik. Also der Pavillon gehört ja dem deutschen Staat, wie alle anderen Pavillons ja in Venedig auch, abgesehen jetzt von den USA. Ich glaube, das ist ein Pavillon, der inzwischen der Guggenheim Foundation zugeordnet ist. Was bedeutet das dann für die Unabhängigkeit der Kunst? Also können Sie tatsächlich sagen, carte blanche, Sie können machen, was Sie wollen?
Absolut. Und das ist auch wichtig, denn nur so konnten in den letzten Jahren wirklich diese hervorragenden Beiträge da realisiert werden.
Ich glaube, dass das liegt eben auch an dieser Konstruktion, dass das IFA damit eingebaut ist und dass der Kurator, die Kuratorin des Pavillons eben die künstlerische Position auswählt. Also das heißt, wir sind als unabhängiges Kulturinstitut, organisieren wir den Deutschen Pavillon und dann gibt es die Vermittlerfigur des Kurators, Yilmaz Givior in diesem Fall, der dann auswählt. Und insofern schaffen wir, glaube ich, den größtmöglichen Freiraum für die Kunst. Und ich meine das auch ganz ernst. Ich habe das nie anders erlebt. Also ich habe keine Einmischung erlebt an dieser Stelle. Und insofern, ja, ist eben die Kunst auch weitestgehend unabhängig.
Und was bedeutet das dann umgekehrt? Also welche Rolle nimmt denn dann überhaupt staatliche Kunstpolitik ein?
Das ist ja sehr interessant. Also wenn man sich anschaut, das hat Frau Strittmatter ja eben beschrieben, wie da die Haltung auch vom IFA ist. Ich meine, letztendlich sind es Steuergelder, die eingesetzt wird. Und das finde ich schon auch, natürlich nimmt man Einfluss darauf. Aber ich finde, so wie das passiert, in einem Ernstnehmen auch des Gegenübers, beispielsweise bei diesen Co-Kreationsprojekten, die in Afrika, in Lateinamerika, in Asien stattfinden. Das sehe ich schon auch als staatliche Kunstpolitik, aber wirklich sehr, eine, die ich sehr schätze auch, weil sie, wie gesagt, das Gegenüber sehr ernst nimmt.
SWR2 Forum, die Kunst der Inszenierung. Was heißt kuratieren heute? Das ist unser Thema. Frau Professor Tietenberg, wenn wir über das Kuratieren heute sprechen, Sie haben das ja auch einer wissenschaftlichen Studie explizit unterzogen und die sind dieser Fragestellung nachgegangen. Inwieweit muss die Arbeit eines Kurators, einer Kuratorin auch heute politisch sein? Also inwieweit wird auch diese Erwartung an den Kurator bzw. die Kuratorin gestellt?
Die Erwartung wird in den letzten Jahren sehr viel lauter an Kuratorinnen und Kuratoren gestellt. Ich gehe aber mal davon aus, dass das Kuratieren per se immer in einem gesellschaftspolitischen Rahmen stattfindet. Also ich muss nicht unbedingt feministische, queere und postkoloniale Themen als Kurator, als Kuratorin bearbeiten, um eben gesellschaftspolitische Relevanz herzustellen, sondern schon allein dadurch, dass ich eben mit der Kunst und der Vorstellung von Kunst, der Wertigkeit von Kunst arbeite, dass ich über das Ausstellen soziale Prozesse anstoße, dass ich veröffentliche, bin ich per se in gesellschaftspolitische Prozesse involviert. Also insofern würde ich immer davon abraten, nur die Inhalte in den Blick zu nehmen, sondern es ist genauso wichtig zu sehen, wie entsteht ein Projekt, wer wird involviert, wer wird angesprochen, wer kann teilhaben, auf welche Weise, gibt es Hierarchien, gibt es jemand, der profitiert, entweder ökonomisch oder eben auch über Sichtbarkeit, die hergestellt wird. Das sind alles Fragen, die in dieses Feld des Kuratorischen hineinfallen. Und wir sind in Deutschland in der sehr positiven Situation, dass wir die Kunstvereine haben, die sich im 19. Jahrhundert gegründet haben. Und wir haben eine aus dem Bürgertum herauskommende Struktur, um die uns viele andere Länder beneiden, wo es tatsächlich darum geht, eben in lokalen Einheiten zu denken, mit Personen, die an bestimmten Orten verschiedene Funktionen erfüllen, gemeinsam zu kuratieren, denen auch bestimmte Prozesse in der Kunst sozusagen zu vermitteln, aber auch deren Reaktion wieder aufzunehmen. Und insofern haben wir eben auch andere Formen des Miteinanders im Bereich der Kunst entwickelt. Das scheint mir auch wichtig zu sein, dass wir diese Kompetenzen auch eben nutzen, um mit anderen weiter im Gespräch zu bleiben. Also kuratieren sollte nicht nur heißen, wir wissen, was im Moment wichtig und richtig ist und zeigen das der Welt, sondern es heißt eben auch, diese Fragen zu stellen. Was brauchen wir im Moment für Debatten in der Kunst? Welche Formen des Miteinanders werden dort erprobt? Und insofern ist für mich auch zum Beispiel die Fragestellung, müssen wir uns weiter auf Ausstellungsräume fokussieren? Oder was gibt es aus anderen Kulturen kommt für Formen des Miteinanders? Etwa die Festivalkultur, die sehr viel stärker performativ angelegt ist, dass man gemeinsam etwas erlebt, das sich aber eben nicht in Räumen manifestiert. Das sind alles Fragen, die in diesen Bereich hineingehören.
Herr Divjar, wie ist das bei Ihnen? Wie sehen Sie sich in der Verantwortung als Kurator auf gesellschaftspolitische, auf soziale, ökonomische oder auch ökologische Fragestellungen reagieren zu müssen oder auch dieses Thema Rassismuskritik aufgreifen zu müssen?
Ich sehe das nicht als einen Zwang, sondern wirklich als eine innere Überzeugung. Also ich lebe ja, wie wir alle, in einer Welt, die auch durch Rassismus bestimmt ist. Und deshalb ist es mir wirklich ein ureigenstes Anliegen, mich auch mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Und das ist erstmal wichtig, da auch bei der eigenen Position, bei der eigenen Institution anzufangen. Also es geht nicht nur darum, jetzt Positionen auszustellen, die, sagen wir, nicht aus dem Westen sind, sondern es geht auch darum, die eigene Institution zu hinterfragen. Also wie homogen ist beispielsweise unsere Institution? Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Aspekt in dieser Frage auch. Die ist sehr homogen, einfach diese Institution. Das gilt es auch zu ändern, nicht nur das Ausstellungsprogramm. Ich finde auch das Ausstellungsprogramm, und da sind wir im Museum Ludwig, finde ich, eigentlich auf einem ganz guten Weg, was schon sehr differenziert ist. Aber beispielsweise, wie gesagt, das Team ist homogen. Auch was wir sehen, was wichtig ist, ist die Ankaufspolitik. Also welche, von wem erwerben wir Arbeiten für unsere Sammlung? Also nicht nur, wen stellen wir aus, sondern wer kommt, beziehungsweise von wem kommen Arbeiten in unsere Sammlung? Weil das ist das, was bleibt letztendlich. Ein Museum veräußert ja nie Werke. Das heißt also, wenn wir jetzt Werke erwerben, die bleiben für immer in unserer Sammlung. Und so war es mir zum Beispiel ganz wichtig. In Köln gibt es sehr viele Türkinnen und Türken. In unserer Sammlung hat es aber bis vor ein paar Jahren, konnten die sich nicht wiederfinden. Und deshalb haben wir auch einige der Ankäufe, beispielsweise Ayşe Erkmen oder andere Positionen, Nil Yalta, Gülsün Kara Mustafa, wichtige Positionen, die bisher nicht in unserer Sammlung vertreten waren, auch dezidiert erworben, weil wir wollen, dass sich unser Publikum, beziehungsweise dass auch die Bewohner der Stadt Köln beispielsweise ganz konkret, sich wiederfinden in dieser Sammlung.
Frau Strittmatter, wie ist das beim IFA, diese vom Herrn Givio angesprochene Diversität, die sich nicht nur beim Ausstellungsmachen zeigen sollte, sondern eben auch schon viel früher beim Erwerben und auch in der Teamarbeit. Wie sieht das beim IFA aus?
Ja, ich denke, wir sind im Moment auch ganz stark dabei, nochmal in die Geschichte der Institution zu gehen, auch nochmal zu schauen. Wir haben tatsächlich ja auch, das glaubt man nicht, also weiß man vielleicht zu wenig, dass wir auch eine Sammlung haben, denn wir haben eben quasi auch Werke erworben im Rahmen unserer Tourneeausstellungen und da sind wir eben auch gerade am schauen, welche Werke sind das, wie können wir die wirklich auch jetzt international erforschen lassen, also wie können wir Künstlerinnen und Kuratorinnen in die Sammlung mit einbeziehen und da auch nochmal unterschiedliche Geschichten vielleicht aus dieser Sammlung herausholen. Denn also auch das IFA, ja, man muss sich eben den Fragen stellen nach den Bedingungen der Kunst und nach den Deutungshoheiten und nach den Machtverhältnissen. Und wir sind jetzt auch dabei, eben internationale Kunstwerke oder in anderen Ländern entstehende Kunstwerke, die in unseren Co-Kreationen, in den kooperativen Projekten entstehen, auch an zu kaufen und die eben zugänglich zu machen, dann wiederum zurückzuspielen in die jeweiligen Länder.
Sie haben auch schon angesprochen, Frau Strittmatter, welche Möglichkeiten das Netz jetzt auch bietet, was das Kuratieren angeht. Da gibt es also viel mehr Möglichkeiten, auch auf internationaler Ebene zusammenzuarbeiten und Prozesse des Kuratierens deutlich und sichtbar zu machen. Vielleicht nochmal an Herrn Givio, wie unterscheidet sich das Kuratieren im Netz vom Kuratieren im Museum oder im Ausstellungsraum? Welche Möglichkeiten sehen Sie da auch?
Es kann auf jeden Fall per se globaler stattfinden. Es gibt quasi diese Grenzen, die können leichter überwunden werden. Meine Hoffnung ist auch, dass es wirklich Schwellenangst abbaut. Wir sehen, dass gerade junge Leute viel stärker oder viel selbstverständlicher sich im World Wide Web umschaut, dort agiert, mit allen Vor- und Nachteilen. Und im Museum Ludwig beispielsweise, würde ich sagen, sind wir da noch relativ in den Anfängen, was das Kuratieren im Netz betrifft. Was allerdings die Vermittlung im Netz betrifft, da ist unser Team schon, finde ich, sehr gut aufgestellt. Wir haben gerade jetzt auch im Zuge, und das ist, wenn man der Pandemie etwas Positives abgewinnen will, dann wäre das das, dass wir digital doch uns sehr weiterentwickelt haben als Institution. So haben wir jetzt Podcasts beispielsweise entwickelt, wo man hinter die Kulissen des Museums schaut. Wir haben sogenannte Testimonials jetzt in Bezug auf die große Andy Warhol-Ausstellung, die im Moment noch schläft, die hoffentlich bald zugänglich sein wird, initiiert. Ein sehr breites Spektrum dort. Und was da auch schön ist in den sozialen Netzwerken, die auch mit Vorsicht zu genießen sind, was aber da sehr schön ist, ist die Interaktion. Also wir merken, der Austausch findet da viel unmittelbarer statt. Reaktionen kommen viel unmittelbarer zum Tragen. Und das sind alles Aspekte, wo ich noch ein großes Potenzial sehe. Wir arbeiten zurzeit gerade auch an einer digitalen Strategie, die gerade diese Aspekte auch verstärkt in den Mittelpunkt rücken soll.
Viele Institutionen, Museen haben sich, Sie haben es ja gesagt, digital geöffnet, haben da jetzt auch ganz viel experimentiert. Frau Professor Dietenberg, welche Auswirkungen wird diese Entwicklung auf das Kuratieren haben? Was wird sich da auch vielleicht noch mehr verändern?
Also ich glaube, dass das digitale Kuratieren auch schon lange vor der Pandemie stattgefunden hat. Also zum Beispiel hat die Kuratorin der Documenta 13, Caroline Christoph Bakagiev, ihre Auswahl anhand von Smartphone-Aufnahmen getroffen, wen und was sie ausstellen möchte. Und es gibt Untersuchungen darüber, dass eben das auch eine Auswirkung hat auf die Art der Präsentation, dass also das Handy als tragbares Bild oder Fenster in die Ateliers wiederum gewirkt hat auf die Art und Weise, wie sie Ausstellungsräume konzipiert hat. Gleiches lässt sich feststellen für Museen wie etwa die Niederlassung des Louvre in Lens in der Galerie Duton. Da hat man den Eindruck, dass das Display, das Computer-Display, das Rechner-Display Vorbild war für die Art und Weise, wie Werke gezeigt werden. Also diese Flächigkeit wird sehr stark betont. Und dann gibt es eben dieses große Feld der Vermittlung. Ich denke, in dem hat sich in den letzten Monaten am meisten getan. Das haben wir eben schon vom Museum Ludwig gehört. Was alle Museen in den letzten Monaten versucht haben, ist eine andere Art von Adressierung des Publikums. Also ein Gespräch, das möglich wird über digitale Führungen. Damit eben die Erschließung auch von Besucherkreisen, die vielleicht bisher den Weg in das Museum nicht gefunden haben. Und ich denke, dass das alles erstmal sehr positiv ist im Hinblick eben auf Erreichbarkeit, auf Sichtbarkeit. Und das digitale Kuratieren wird aber meines Erachtens in erster Linie die Vorbereitung und die auch oft komplizierten kommunikativen Prozesse im Vorfeld von Projekten erleichtern. Also das hätten wir alle ja eigentlich schon Jahre vorher machen können, sind aber irgendwie nicht drauf gekommen, dass wir uns dann in digitalen Konferenzräumen zusammenfinden. Und das hat natürlich auch ökologisch sehr positive Auswirkungen, dass wir nicht immer reisen, fliegen, Zug fahren, Auto fahren müssen, um etwas Gemeinsames vorzubereiten. Also das hat uns, glaube ich, schon die Augen geöffnet. Aber auf der anderen Seite ist sehr viel deutlicher geworden, der Raum der Kunst ist ein sozialer Raum. Es geht auch um zufällige Begegnungen. Und die finden eben nur dort statt, wo wir uns wirklich real gegenüberstehen und wo wir eben im Raum der Kunst zusammenfinden, weil uns doch gemeinsame Interessen, gemeinsame Ziele, gemeinsame Haltung verbinden. Und das will ich doch schwer hoffen, wird auch durch die Digitalisierung nicht weniger an Gewicht, sondern vielleicht sogar mehr an Gewicht haben künftig. Und was sicherlich eine große Rolle im Kuratorischen künftig spielen wird, ist die Rollenverteilung, ist die Art und Weise, wie man viele verschiedene Bevölkerungsgruppen einbezieht, wie man zum Beispiel Erinnerungskultur definiert, wie man eben anhand von Objekten gemeinsame Erinnerungen formuliert, sodass diese Hierarchie im Ausstellungsraum durchbrochen wird.
Dann herzlichen Dank an dieser Stelle an die Runde für die Diskussion im SWR2-Forum, die Kunst der Inszenierung, was heißt kuratieren heute. Herzlichen Dank an Dr. Ellen Strittmatter, sie ist Leiterin der Kunstabteilung des Instituts für Auslandsbeziehungen des IFA in Stuttgart, an Professor Dr. Annette Tietenberg von der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und an Dr. Yilmaz Civior, Direktor des Museum Ludwig Köln und Kurator des Deutschen Pavillons auf der Venedig Biennale. Am Mikrofon war Silke Arning.